HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die evangelische Kirche und die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt. Ein Ausblick auf die EKD-Synode in Dresden. Und unser Sonntagsthema, das St. Martins-Prinzip, warum Mitgefühl uns so gut tut. An diesem Sonntag kommt in Dresden die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland zusammen. Auf der Tagesordnung steht auch das Thema sexualisierte Gewalt. Derzeit sind bei den Protestanten insgesamt rund 600 Fälle bekannt. Vor einem Jahr hatte die Synode einen 11-Punkte-Plan zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt beschlossen. Michael Hollenbach hat nachgefragt, was sich in der Evangelischen Kirche seitdem getan hat.
Zu dem 11-Punkte-Plan gehört die Einrichtung einer unabhängigen und zentralen Anlaufstelle für Betroffene. Der Verein Pfiffigunde bietet unter dem Namen HELP seit Juli eine solche Anlaufstelle an, bei der sich in den vergangenen Monaten 150 Menschen gemeldet haben. Kerstin Klaus ist Mitglied des Betroffenenrates des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, eine Stelle, die die Bundesregierung eingerichtet hat. Die Mainzerin kritisiert an der neuen kirchlichen Anlaufstelle HELP.
Diese Anlaufstelle hilft nicht, sondern sie erfragt, in welcher Landeskirche hat sich welcher Fall ereignet. Und dann wird man verwiesen auf die Präventionsbeauftragten der jeweiligen Landeskirche. So ist es, ich sag's jetzt mal ganz böse, eine Form von Telefonvermittlung.
Ein Grundproblem. Die Kirche will die Art der Aufarbeitung offenbar kontrollieren. Auf der anderen Seite sind Betroffene wie Anselm Kohn von der Gruppe Missbrauch in Ahrensburg sehr misstrauisch.
Wie kann ich der Institution vertrauen, die diesen Missbrauch zugelassen hat, die nicht konsequent gehandelt hat in der damaligen Zeit und in der Aufarbeitung nicht?
Ein anderer strittiger Punkt sind die Entschädigungszahlungen. Bisher gewähren die Landeskirchen einen einmaligen Betrag, wenn das Leid der Betroffenen anerkannt wurde. Christoph Mainz, Bischof der Braunschweigischen Landeskirche, gehört dem Beauftragtenrat der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an.
Es geht darum, einmal Leid anzuerkennen und zu gucken, ob wir etwa über die Finanzierung von Therapieleistungen im individuellen Fall gucken, was für den Betroffenen jetzt wirklich hilfreich ist und was nicht.
Kerstin Klaus, selbst Opfer sexualisierter Gewalt durch einen Pfarrer, weist darauf hin, dass die Betroffenen oft ihr ganzes Leben unter den Folgen leiden.
Ich finde, da ist es fast eine Bringschuld, dass Kirche für sich erkennt, ja, hier haben wir etwas zu leisten und das geht über die momentane individuelle Bedarfslage hinaus.
Ein Jahr nach der Würzburger Synode hat die EKD nun einen weiteren Aspekt des 11-Punkte-Plans auf den Weg gebracht. Es wird eine wissenschaftliche Studie ausgeschrieben. Bischof Mainz.
Das Ziel ist, zu versuchen, die Faktoren herauszufinden, die dazu beitragen, dass sowas passieren kann.
Mit Ergebnissen ist allerdings erst in 4 Jahren zu rechnen. Für Kerstin Klaus wird hier ohnehin die falsche Studie in Auftrag gegeben. Sie wünscht sich eine Dunkelfeldstudie, denn die tatsächliche Zahl der Betroffenen sei um ein Vielfaches höher als die bislang bekannt gewordenen rund 600 Fälle.
Denn erst wenn ich weiß, in welchem Ausmaß sexualisierte Gewalt auch in der evangelischen Kirche vorgekommen ist, dann sehe ich, dass die evangelische Kirche auch in Ausmaß vergleichbaren Problemen kämpfen wird wie die katholische Kirche.
Morgen ist der Martinstag, der 11. November. Und der fromme Mann, der seinen Mantel teilt, der hat uns angeregt, über Mitgefühl und Empathie nachzudenken. Heute in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde geht es um das St. Martins-Prinzip und warum uns Mitgefühl gut tut. Nicht nur, wenn wir es empfangen, sondern auch, wenn wir es zeigen und selbst verschenken. Aber bleiben wir zunächst mal bei St. Martin. Denn dass da einer vom hohen Ross herunter einem Frierenden einfach die Hälfte seines Mantels überlässt, das kommt nicht alle Tage vor. Was und wer dahinter steckt, weiß der Kölner Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti am besten. Ihn hat Petra Diebold dazu befragt. Warum eigentlich der heilige Martin zu den bekanntesten und berühmtesten Heiligen zählt, den jedes Kind kennt? Was ist eigentlich der Grund für seine überragende Popularität?
Das sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Zum einen ist er in einer besonderen Rolle. Er ist hier im Westen der erste Bekenner, der heiliger wird. Alle vor ihm sind für ihren Glauben gestorben. Und er ist dann einer der ersten, dessen gesamtes Leben als unblutiges Martyrium anerkannt wurde. Und er auf diese Art und Weise zum Heiligen wurde. Das zweite ist, Ich glaube, es steht hinter seiner Popularität auch eine geschickte Regie. Denn er wird nicht an seinem Todestag gefeiert, das wäre der 8.11. gewesen, sondern man hat das Gedächtnis auf den 11. gelegt, den 11.11. Das ist nämlich der Tag seiner Beisetzung. Und dieser Tag hatte schon im Altertum eine ganz besondere Funktion. Es war nämlich ein Bauernfesttag, ein großer Festtag, das zweite Erntedankfest. Nämlich das Erntedankfest, bei dem die eingebrachte Ernte schon verarbeitet war und genossen werden konnte. Und das Wichtigste, was genossen werden konnte, das war der neue Wein. Mhm. Der frische Wein, der dann auch den Namen Martinsminne bekam. Und der neue Wein wurde angetrunken auf diesem 11.11. Und ein drittes kommt hinzu, das war etwas später. Da wird nämlich vor Weihnachten eine Fastenzeit eingeführt von 40 Tagen. Und das Schwellenfest zu dieser Fastnacht, das ist Martin. Und Schwellenfeste haben zur Ansicht, dass man an ihnen alles das darf, was man nachher in der Fastenzeit nicht darf. Also Alkohol trinken, tanzen, feiern, springen und Fleisch essen und Eier essen. Alles, was da zusammengehört. Und das hat natürlich den Martin ungeheuer populär gemacht. So populär, dass bestimmte Dinge verschwunden sind in der Erinnerung der Allgemeinheit. Zum Beispiel, dass der 11.11. auch Pachttag war und man an diesem Tag seine Pacht für ein Stück Wiese oder Feld bezahlen musste. Und das in Form der damals schlachtreifen Gänse. Und diese Gänse, die Pachtgänse, werden auf diese Art zu Martinsgänsen. Und weil die Leute das vergessen haben, entsteht eine zusätzliche Martinslegende, in der erklärt wird, diese Gänse müssen deshalb sterben, weil sie Martin verraten hätten, der sich verstecken wollte, um nicht zum Bischof gewählt zu werden. Das ist also eine Erfindung des 14. Jahrhunderts, eben von Leuten, die nicht mehr wussten, warum diese Gänse so populär sind an diesem Tag.
Sie sprechen jetzt schon von Legendenbildung, Herr Becker-Huberti.
Ja.
Was weiß man denn überhaupt historisch Verlässliches über diesen Martin? Was ist Legende?
Also Martin ist einer der besonders interessanten Heiligen, weil unmittelbar um seinen Tod herum, eventuell schon vor seinem Tod, eine Veröffentlichung über ihn erfolgte. Und zwar der Theologe Sulpicius Severus hat ein Buch über den Martin geschrieben und in dem erzählt er alle diese Geschichten, die dann später in Form von Legenden weitertransportiert wurden. Das heißt, das meiste von dem, was wir über Martin wissen, stammt von Sulpicius Severus und ist eben nicht legendär, sondern bezieht sich auf konkrete Ereignisse. Das Interessante zum Beispiel an der Mantelteilung ist ja nicht alleine, dass der Mantel geteilt wurde, sondern die Deutung. Die Deutung erfolgt durch einen Traum Martins in der Nacht nach der Mantelteilung, wo ihm Christus erscheint mit dem halben Mantel umhängend und dann auf den Martin deutet und seinen Begleitern sagt, guck mal, das ist der Martin, der mir den halben Mantel geschenkt hat. Also hier wird nachgespielt in diesem Traum das, was Jesus Christus zu seiner Erdenzeit gesagt hat, wer einem anderen Gutes tut, der tut es mir. Ich könnte ja genau der sein, der da steht und man erkennt mich nicht. Und dann hilft man eben dem Sohn Gottes und nicht irgendeinem armen Schlucker. Mhm. Das ist das Gemeinte hier hinter der ganzen Geschichte, die besondere Handlungsweise des Martins, der halt zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht einmal wirklich getauft war und hier entsprechend handelt.
Mhm. Sie sprechen jetzt auch von Deutung. Was würden Sie deuten, was würden Sie sagen oder wie ist es gemeint in dieser Geschichte vom heiligen Martin? Was hat ihn bewegt, was hat ihn angetrieben, das zu tun? Das Mitgefühl?
Ich glaube einerseits das Mitgefühl und zum anderen dieses Mitgefühl gespeist eben nicht nur aus karitativem Handeln, sondern aus religiösem Handeln. Nämlich, dass er an dem Nächsten handelt wie an Christus selber. Das ist eben das, was ihn umgetrieben hat zu dieser Zeit. Wie werde ich Christ oder wie kann ich Christ sein? Indem ich eben nachfolge, indem ich so mich verhalte, wie Christus es vorgemacht hat.
Der Brauchtumsexperte Professor Manfred Becker-Huberti aus Köln antwortete auf Fragen von Petra Diebold. Wenn man der Geschichte des heiligen Martin Glauben schenkt, dann hat er sich spontan, als er den Bettler sah, zu Mitgefühl rühren lassen. Martin war ja kein Sozialarbeiter, der professionell hilft, sondern einfach einer, der in dem Bettler den Nächsten gesehen hat, den es zu lieben gilt. Nächstenliebe kann man auch professionell ausüben und dann natürlich auch Mitgefühl zeigen. Aber diese Mischung aus professionellem Dabeisein und Helfen und spontaner Emotion ist nicht so einfach zu handeln. Das zeigt das Beispiel eines Notfallseelsorgers, den Jutta Nieswand getroffen hat.
Wenn Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen in Frankfurt zum Einsatz unterwegs sind, dann ist das für die meisten Menschen einfach nur laut. Doch für die Betroffenen kann das ein schlimmes Ereignis bedeuten, zu dem sich auch die Notfallseelsorge Frankfurt auf den Weg macht.
Unverhoffte Todesfälle, wo die Angehörigen auch erstmal unter Schock stehen. Suizid, also nach erfolgtem Suizid, dass auch wieder die Angehörigen betreut werden. Gewalttaten, Unfälle, dass da Augenzeugen sind oder auch Angehörige.
Sagt Conny von Schumann, Leiter der Notfallseelsorge in Frankfurt. Als Ende Juli ein 8-jähriger Junge am Frankfurter Hauptbahnhof vor die Gleise gestoßen wurde, war er auch mit vor Ort. Zu viert haben sie sich mit um die Augenzeugen gekümmert, die schockiert in der evangelischen Bahnhofsmission saßen.
Die Reaktion, teilweise eine Gelähmtheit und war eine sehr große Sprachlosigkeit. Und da versuchen wir dann, die auch ein bisschen aus der Sprachlosigkeit auch wieder rauszukommen, dass sie weiter handeln können.
Wer Notfallseelsorger werden möchte, muss sich darauf bewerben. Nach einer 14-tägigen Ausbildung gibt es dann erst noch Hospitationen, bevor man eigenverantwortlich zum Einsatz kommt. Natürlich braucht ein solcher Einsatz viel Mitgefühl, sagt Conny von Schumann.
Das Mitgefühl kann schon dahin gehen, dass man mit den trauernden Menschen auch zusammen weint, weil man dann auch selber so gerührt ist. Aber dennoch muss man sich immer darüber im Klaren sein, ich muss auch wieder aus der Rolle raus und muss versuchen, demjenigen jetzt so eine erste Stütze zu geben, dass er einigermaßen mit der Situation dann umgehen kann.
Ihm persönlich gehen vor allem die Fälle mit Kindern nah, so auch der Tod des 8-jährigen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof.
Das sind einfach Ereignisse, die sind schwer zu fassen. Warum macht das einer oder wie krank muss man sein? Also er war ja psychisch krank, der Täter, und das ist nicht so einfach wegzustecken.
Schließlich müssen auch die Mitarbeiter der Notfallseelsorge darüber reden können, was vor Ort passiert ist, damit sie selbst kein Trauma davontragen. Dafür gibt es nach jedem Einsatz ein Feedbackgespräch, denn bei allem Mitgefühl, sagt Conny von Schumann,
man muss auch sehen, dass man nicht zu stark sich emotional mit reinziehen lässt in die Geschichte, sondern dass man immer noch auch die Gratwanderung geht zwischen professionelle Distanz und dem Mitgefühl.
Mitgefühl in der Krise, das waren Erfahrungen eines Notfallseelsorgers. St. Martin, dessen Namenstag morgen gefeiert wird, ist im Abendland der Heilige des Mitgefühls, weil er der Legende nach seinen Mantel geteilt hat mit einem frierenden Bettler. Sabine Heuper-Niemann ist Stress- und Burnout-Beraterin. Der Heilige Martin gehört ja zu den wenigen Heiligen, die heute noch aktiv verehrt werden. Ist das ein Hinweis darauf, wie wichtig uns heute das Mitgefühl ist? Das wollte Petra Diebold von Sabine Heuper-Niemann wissen.
Also ich erlebe zumindest in meiner Arbeit durchaus, dass es zunehmend Menschen gibt, die in dieser leistungs- und konkurrenzorientierten Zeit doch eine große Sehnsucht haben nach mehr Mitmenschlichkeit. Und dazu gehört sicherlich sowas wie Mitgefühl auch.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, es ist weniger geworden oder zu wenig?
Also meine persönliche Meinung ist natürlich, dass das zu wenig ist. Also ich arbeite ja auch in dem Bereich und ich würde mich sehr freuen, wenn da noch viel mehr passieren würde. Aber es gibt eben die Strömung, dass es Menschen gibt, die sagen, boah, es geht immer nur noch um Konkurrenz, um Gegeneinander, um Leistung und was wir brauchen, ist mehr Mitmenschlichkeit und mehr Mitgefühl.
Mhm. Wie würden Sie Mitgefühl definieren?
Mitgefühl ist die Fähigkeit, sich ganz bewusst, offen dem Leid und dem Schmerz zuzuwenden und gleichzeitig in die Fürsorge zu gehen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir in die Fürsorge gehen und dafür sorgen, dass das Leid gemindert wird, dass getröstet wird und im günstigsten Fall auch die Ursachen dieses Leids oder des Schmerzes beseitigt werden.
Mhm. Es gibt ja auch das Mitleid, aber zwischen Mitgefühl und Mitleid ist ein ziemlich großer Unterschied, oder?
Da ist ein ziemlich großer Unterschied. Also wenn wir im Mitleid sind, dann wenden wir uns zwar auch dem Schmerz und dem Leid zu. Da kommt es aber zu was, das nennen wir eine Gefühlsansteckung. Ne? Also jemand anders leidet und ich hänge mich da rein und leide mit. Und was spannend ist, ist, dass da was im Gehirn passiert, nämlich unser Schmerzzentrum wird aktiviert. Ne? Also der Bereich unseres Gehirns, der anspringt, wenn wir Schmerz oder Leid selbst erfahren. Und wenn wir im Mitgefühl sind, dann wenden wir uns zwar auch dem Leid und dem Schmerz zu, aber aus einer etwas anderen Position heraus, aus einer etwas distanzierter erscheinenden Position. Und dann kommt eben der Aspekt der Fürsorge dazu. Ich möchte dieses Leid lindern. Ich möchte die Ursache dieses Leids beseitigen. Und da wird in unserem Gehirn ein ganz anderer Bereich angesprochen. Das ist nämlich der Bereich, der normalerweise angesprochen wird, wenn wir in Verbindung sind, wenn wir uns entspannen, wenn wir im Wohlgefühl sind. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten, die da im Gehirn passieren.
Jetzt haben wir ja gesprochen darüber, dass man tatsächlich helfen oder hilfreich sein kann mit Mitgefühl. Und Menschen zeigen ja unterschiedlich viel Mitgefühl. Aber ich glaube, es tut einem selber auch gut, dieses Mitgefühl, oder?
Ja, natürlich, weil eben genau dieser Bereich im Gehirn auch angesprochen wird, weil wir dann in die Verbindung gehen, weil wir aus der Trennung gehen, weil wir aus dem Leiden gehen. Wir gehen ins Helfen, wir gehen in die Fürsorge, wir gehen in die Mitmenschlichkeit. Ne, das tut uns selber natürlich auch gut. Mhm. Wenn jeder weiß wahrscheinlich, ne, wenn ich einem Freund, einer Freundin, einem Menschen was Gutes getan habe, für jemanden gesorgt habe, jemandem geholfen hat, das führt dazu, dass uns selber besser geht.
Jetzt haben wir über das Mitgefühl gesprochen, die Empathie anderen gegenüber. Aber Sie bieten ja auch Seminare zum Thema Selbstmitgefühl. Wie hängt dieses Mitgefühl und Selbstmitgefühl zusammen?
Beim Selbstmitgefühl machen wir im Grunde genau das Gleiche wie beim Mitgefühl. Nur, dass wir uns nicht dem Schmerz und dem Leid anderer zuwenden, sondern erstmal dem Schmerz, dem Leid in uns selber. Also unsere Schatten, könnte man auch sagen. Ne? Sich unsere Schatten angucken, sich unseren eigenen schmerzvollen Zuständen zuwenden. Mhm. Ne, und auch da, wenn wir ins Selbstmitgefühl gehen, mit dem fürsorglichen Aspekt, uns zu trösten, uns zu helfen, die Ursachen dieses Schmerzes vielleicht auch zu beseitigen.
Mhm. Wenn Sie da Seminare dafür anbieten, heißt es ja, da gibt es einen Bedarf, das auch zu lernen, oder?
Ja.
Haben wir das verlernt oder können wir das nicht so gut mit dem Selbstmitgefühl?
Ich glaube, dass wir hier in einem Kulturkreis aufwachsen, wo das nicht gelehrt wird. Das ist in anderen Kulturkreisen durchaus anders. Also ich erinnere mich sehr gut an ein Interview, was ich mal gelesen habe über einen Dalai Lama, der hier gewesen ist und der ganz erschüttert darüber war, wie selbstkritisch, selbstverurteilend wir Menschen hier im Westen mit uns umgehen. Mhm. Und dass es da also durchaus den Bedarf gibt, zu lernen zu müssen, liebevoll und freundlich mit uns umzugehen. Weil es eben auch die Stimmen gibt, die sagen, mit echtes Mitgefühl, also nicht Mitleid, sondern Mitgefühl mit anderen können wir nur dann entwickeln, wenn wir das von uns selbst kennen. Also wir müssen im Grunde bei uns selbst anfangen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist Selbstmitgefühl die Voraussetzung für Mitgefühl auch mit anderen?
Also meiner persönlichen Meinung nach ja, und auch all den Studien, die ich dazu gelesen habe, die gehen davon aus, wir müssen das im Grunde bei uns selbst erstmal üben. Und nur wenn wir selbst mit unseren eigenen Schmerzen, Leidenszuständen, Schattenanteilen gut in Kontakt sind, dann sind wir auch in der Lage, mit den schmerzhaften Zuständen anderer Menschen wirklich in Kontakt zu gehen. Also wirklich im Kontakt in dem Sinn, dass wir lindern wollen. Mhm. Dass wir nicht in dieses Mitleiden fallen, sondern dass wir dann in der Lage sind, auch die Fürsorge anzuwerfen in uns innerlich.
Mhm. Sie sagen ja auch, Selbstmitgefühl ist eine mutige innere Haltung sich selbst gegenüber. Warum denn?
Weil es erfordert, dass wir zutiefst bereit sind, unsere eigenen schmerzvollen Geschichten anzuschauen. Also gerade Selbstmitgefühl ist das Gegenteil von Wellness. Es geht ja dann wirklich darum, sich bewusst diesen Schattenanteilen in uns, dem, was wir nicht sehen wollen, diesen kritischen Stimmen in uns, so unserem inneren Richter und Henker, dieser ganzen inneren Verurteilung, dass wir uns das wirklich mal mutig angucken, ne, wirklich offen angucken und auch nicht wegdrücken, sondern spüren. Mhm. Ne, und der nächste Schritt ist ja dann eben zu gucken, wo kommt es eigentlich her, was ist das eigentlich und wie kann ich das lindern? Und zwar lindern nicht im Sinne von irgendwie zudeckeln, wegdrücken, irgendwie verschwinden lassen, sondern was ist das denn, was da für Leid für mich sorgt? Ne, welche Gründe haben denn diese inneren Kritikerstimmen? Ne? Wo kann ich denn da vielleicht an der Art und Weise meines Denkens, meiner Einstellungen da was ändern?
Wie kann man, Sie sagen, man muss es lernen, das Selbstmitgefühl, oder man kann es lernen, darf es lernen. Wie kann ich es denn angehen?
Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Methoden. Das, was am weitesten verbreitet ist, das ist über diese Achtsamkeitspraxis zu gehen. Da gibt es auch eine ganze Reihe großer Untersuchungen, die gezeigt haben, wie wirkungsvoll das ist. Achtsamkeitspraxis heißt dann eben erstmal, mich überhaupt mit mir selbst zu beschäftigen, hinzuschauen, was sind meine eigenen inneren Muster, die Art und Weise, wie ich denke. Was löst eigentlich diesen Schmerz, diese Traurigkeit, diese Kritikerstimmen in mir aus? Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt lernen wir dann in dieser Achtsamkeitspraxis, die ja viel zu tun hat mit Meditation, meditativen Zuständen, auch den Teil in uns zu aktivieren, der fürsorgliche Teil ist, diesen mütterlichen Aspekt in uns zu aktivieren. Und das machen wir dann über stille Übungen, über Meditationen, über meditative, andere Zustände. Also da gibt es eine ganze Reihe, was man da ausprobieren kann.
Mitgefühl und Selbstmitgefühl sind wichtig für uns. Wie können wir es lernen? Worauf kommt es dabei an? Das waren Thesen der Stress- und Burnout-Beraterin Sabine Heuper-Niemann. Petra Diebold hat sie dazu befragt. Mitgefühl mit mir selbst und mit anderen, das ist etwas sehr Elementares. Man kann davon kaum genug haben und vielleicht kann man auch nicht früh genug damit anfangen, es zu schenken und zu üben. Kinder zum Beispiel können manchmal ganz erstaunlich starkes Mitgefühl entwickeln, zum Beispiel für ihr Kuscheltier. Das ist ein inniges Geben und Nehmen von Fürsorge und Empathie, das im kindlichen Alltag eine große Rolle spielt. Steffi Mosler hat das mal erkundet.
So manche haben ihre besten Zeiten schon hinter sich. Hier hängt ein Ohr schief herunter, beim anderen ist eine Naht aufgeplatzt. Aber diese kleinen Schönheitsfehler sehen die Besitzer nicht. Auch nicht, dass ein Besuch in einer Waschmaschine wieder mal angesagt wäre. Bei Emilio hat da allerdings die Mama ein Auge drauf, denn sein Kuscheltier ist auch immer und überall mit dabei.
Ein Babytiger. Wenn das runtergefallen ist in der Dreck, dann schmeißt die Mama in die Waschmaschine und macht sie sauber.
Der gelb-orangefarbene Babytiger heißt übrigens auch nur Babytiger und auch die Giraffe von Jona hat keinen eigenen Namen. Dafür aber ganz schön was zu sagen, denn die Kuschelgiraffe kann sprechen und ist Jonas Sprachrohr.
Ich sag immer nur Plappermaul. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Sag mal was.
Sag mal was.
Ja?
Ja.
Einfach nur sprechen und anmachen.
Wohnen tut sie auf dem Regal in der Kinderküche. Bei fetziger Musik aber gibt es für beide kein Halten mehr.
Wenn mein Lieblingslied im Radio läuft, dann springe ich mit der immer auf der Couch.
Dass diese Kuscheltiere so eine wichtige Position im Leben der Kleinen haben, beobachtet Erzieherin Senem immer häufiger. Gerade in der Eingewöhnungsphase sind Bär oder Hund ganz wichtige Begleiter.
Das ist bei uns jederzeit erlaubt. Sie kommen auch damit rein, sogar beim Frühstück und allem betreuen die Kinder dann, sage ich mal so, und dürfen dann halt zuschauen, wie die Kinder spielen und beim Schlafen sowieso.
Dann werden sie auch gefüttert oder zum Schlafen gehen umgezogen und tut sich ein Kind weh, wird auch das Kuscheltier versorgt.
Das finde ich ja immer so süß, wenn das Kind sich verletzt hat am Bein und hat Kuscheltier auch am Bein ein Pflaster, die haben sich ja verletzt.
Auch das Teilen ist ein wichtiger Aspekt. Schoki und Co. wird nicht alleine vernascht, sondern brüderlich geteilt, erklärt Luis. Seine Miezi ist seine beste Freundin mit den gleichen Vorlieben und Gewohnheiten.
Beim Einkaufen. Überraschungsei, sie isst dann das. Und Gummibärchen. Misima kocht die Milch.
Sagt der Dreijährige, drückt die weißbraune Katze an sich und geht mit ihr in der Kita wieder auf Entdeckungsreise.
Mitgefühl lernen, zum Beispiel mit Kuscheltieren. Steffi Mosler hat dazu mit Kindern als den Experten dafür gesprochen. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt rund um das Mitgefühl und die Empathie. Angeregt vom morgigen Martinstag haben wir mal das Sankt-Martins-Prinzip erkundet und gefragt, warum Mitgefühl uns so gut tut. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie regelmäßig Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religion in allen Hörfunkwellen und auch im HR-Fernsehen. Das kommt alle 14 Tage. Und wenn Sie das abonnieren möchten, geht ganz einfach. Sie gehen ins Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse ein. hr.de/religion. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.